Grenzen und Grenzen von Grenzen. Menschen haben Grenzen. Territoriale, politische, strukturelle, fachliche und persönliche und noch ein paar weitere. Wir sind begrenzt, wir werden begrenzt und setzen selbst als Individuen auch Grenzen. Grenzen wahrnehmen. Um eigene Grenzen setzen und halten zu können, müssen wir als erstes wahrnehmen, dass wir an eine unserer Grenzen gestoßen sind. Das kann bereits eine Herausforderung sein, denn hier stehen weder Grenzzaun noch Schlagbaum. Im Trubel des Alltags sowie in weniger privilegierter Stellung oder Job ist es häufig auch eher frustrierend, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, da diese selten respektiert werden. Alle sind gleich. Die Abhängigkeit von Menschen in prekären Jobs von deren Arbeitgebern ist häufig höher als bei Berufen, in denen Fachpersonal gesucht wird. Die Haltung dieser Menschen ist daher eher ein Pobacken, zusammenkneifen und durch. Die Arbeit muss gemacht werden. Hier fragt keiner, ob die Säuberung einer Toilette oder das Klingeln an fremden Haustüren, um ein Paket zustellen zu können, die eigenen Grenzen überschreitet. Man kann nur ahnen, welchen täglichen Grenzüberschreitungen Reinigungspersonen und PaketzustellerInnen ausgesetzt sind. Wenn diese nun ihre Grenze wahrnehmen und vielleicht sogar auch mitteilen können, würde das rein gar nichts an der Situation ändern, sondern ihnen nur noch deutlicher vor Augen führen, in welch abhängiger Lage sie sich befinden. Um dieser nicht gewahrt werden zu müssen, wird die Seele versuchen, diese Reflexion zu vermeiden. Grenzen mitteilen zu dürfen und zu können, ist Teil eines Privilegs, das gut ausgebildete und oder gut situierte Menschen haben. Mir erscheint es wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Bevor ich den Artikel von Mareike Kaiser in die Zeit Wissen las, war zumindest mir dieser Zusammenhang nicht in seiner Gänze bewusst, auch wenn er eigentlich auf der Hand liegt. Grenzen setzen ist ein Privileg, dem existenzielle Gründe entgegenstehen können. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Fähigkeit zum Grenzensetzen nicht als individuelle Stärke, sondern als gesellschaftlich bedingtes Privileg zu erkennen, und auf dieser Ebene können wir uns mit den damit verbundenen Ungleichheiten kritisch auseinandersetzen. Und wenn wir den Blick noch mehr weiten, verlassen wir das Individuum und stoßen auf gesellschaftliche Grenzverletzungen, die öffentlich sichtbar sind. Unumwundenes Respektieren von Grenzen. Möglicherweise fällt es dem einen oder der anderen auf, dass es gesetzte Grenzen von marginalisierten Gruppen gibt, über die einfach hinweggegangen wird. Dies ist zuletzt öffentlich wahrnehmbar geschehen, als Dieter Hallervorden in einem sogenannten Sketch das N-Wort und das Z-Wort nutzte, obwohl die betroffenen Gruppen dies nicht möchten und als rassistisch ablehnen. Er respektierte die Grenze nicht und zog sich auf die Satirefreiheit zurück. Aber natürlich hat diese Art der Satire eine andere Qualität, als beispielsweise Markus Söder satirisch als Foodblogger zu bezeichnen. Jedoch denke ich, dass es unbedingt nötig ist, Grenzen anderer Menschen zu respektieren und zu wahren, auch oder gerade wenn wir diese weder nachvollziehen noch verstehen können. Das ist einfach irrelevant an dieser Stelle. Die Grenze des anderen ist immer dessen Grenze und darf von einem anderen Menschen weder verschoben noch übertreten werden. Wenn wir uns innerhalb eines begrenzten Raumes befinden, dann sind Grenzen für uns bewahrend und schützend. Befinden wir uns außerhalb, dann grenzen diese aus. Man kann in ein Gespräch gehen und hinterfragen, was hinter einer Grenzziehung steckt. Ich kann verstehen wollen. Grenzen mitteilen. Grenzen wahrnehmen ist das eine, sie zu kommunizieren das andere. Und genau darin liegt oft sogar die größere Herausforderung. Wie teilt man den anderen Menschen um einen herum am besten mit, was man möchte und was nicht? Wie stellt man das an, damit man sich verstanden weiß und damit es auch den gewünschten Effekt erzielt? Dabei kommt es auf einiges an. Jedoch zunächst einmal schauen wir darauf, warum eine wahrgenommene Grenze mitteilen. Wir setzen die Grenze für uns und nicht gegen den anderen Menschen. Das ist ein Unterschied, denn wir schaffen einen Raum, in dem wir uns gut fühlen, in dem wir ausreichend geschützt sind und in dem wir gerne bleiben oder zurückkehren möchten. Du musst einfach mal deine Grenze kommunizieren. Zack, Problem gelöst? Wohl kaum. Da kommt den meisten Menschen, die ich kenne, die Realität dazwischen. Denn selbst wenn wir die erste Hürde genommen haben und unsere Grenze wahrnehmen konnten, so ist das berühmte Nein sagen, sich abgrenzen, für sich einstehen, in Wahrheit stark davon abhängig, wie viel Raum uns überhaupt zur Verfügung steht und ob dieser Raum respektiert wird. Wer darf Nein sagen und wer nicht? In Organisationen zum Beispiel gibt es unausgesprochene Regeln. Wer immer verfügbar ist, gilt als engagiert. Wer Grenzen zieht, läuft Gefahr, als unkooperativ zu gelten. Und was passiert, wenn Menschen, die ohnehin weniger Einfluss oder Sicherheit haben, ihre Bedürfnisse artikulieren? Nicht selten stoßen sie auf Unverständnis oder Widerstand. Genau hier wird es ungleich. Manche Stimmen werden lauter gehört, andere übertönt. Manche Grenzen gelten sofort, andere werden geprüft, hinterfragt oder als irrelevant definiert. Und genau das macht deutlich, Grenzen sind nicht nur eine Frage der Persönlichkeit, sondern auch der gesellschaftlichen Position. Diesem können Sie in einem Gedankenexperiment nachspüren. Ihre Vorgesetzte hat Ihnen mitgeteilt, dass sie heute nicht mehr gestört werden möchte, weil sie an etwas Wichtigem arbeiten. Sie haben aber eine sehr dringende und wichtige Frage an Sie. Stören Sie sie? Die Empfangskraft Ihrer Organisation sitzt offensichtlich fokussiert auf eine Aufgabe vertieft vor Ihrem Rechner. Stören Sie sie? Legen Sie den gleichen Maßstab an? Haben Sie das gleiche ungute Gefühl? Setzen Sie sich bei einer Person über deren Arbeitsfokus hinweg? Wir setzen unbewusst unterschiedliche Maßstäbe. Je nachdem, wie viel Status oder Einfluss wir einer Person zuschreiben, respektieren wir deren Abgrenzen mehr oder weniger, weil es eben nicht nur an der Person, sondern auch an den jeweiligen Strukturen, zum Beispiel dem Status, liegt. Ich lade Sie ein, sich selbst zu beobachten. Wie oft übergehen Sie Grenzen? Bewusst oder unbewusst? Es hilft schon, wenn wir uns das klar machen und, indem wir aufmerksamer und achtsamer sind, nachfragen statt zu fordern. Grenzen halten. Wenn Sie es geschafft haben, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und mitzuteilen, dann geht es im nächsten Schritt darum, im täglichen Miteinander die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer gleichermaßen zu beachten. Das heißt, das Ich und das Wir zuzulassen und so eine Balance der Bedürfnisse herzustellen und zu wahren. Eine Kunst, wenn man ehrlich ist. Künstlerinnen brauchen Werkzeuge und Material. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne die gewaltfreie Kommunikation empfehlen, denn Grenzen brauchen nicht nur Klarheit, sondern auch einen Ton, der gehört werden kann. Und genau das bietet die gewaltfreie Kommunikation, ein Mitteilungswerkzeug, das verbindet, statt zu trennen. Mithilfe dieser darin implizierten Haltung und dem schrittweisen Vorgehen gelingt es leichter, sich so mitzuteilen, dass die andere Person auch ein offenes Ohr haben kann. Ich habe Ihnen dazu ein Schaubild zusammengestellt, das die einzelnen Schritte der gewaltfreien oder, wie ich es lieber nenne, lösungsorientierten Kommunikation zeigt. Es ist kein Zaubertrick, sondern ein Werkzeugkasten, mit dem wir besser für unsere Grenzen einstehen und gleichzeitig im Miteinander bleiben können. Das Schaubild zeigt, worauf es ankommt: auf innere Haltung, auf gute Vorbereitung und auf die Bereitschaft, nicht nur die eigene Grenze zu sehen, sondern auch die Grenze des Gegenübers zu begreifen. Das Schaubild macht deutlich, dass das Mitteilen und Achten von Grenzen mehr ist als ein einzelner Satz oder ein Nein. Es braucht Haltung, Klarheit und einen sicheren Rahmen und manchmal auch eine ordentliche Portion Mut. Zwei Bausteine, drei Säulen und fünf Schritte für eine klarere Kommunikation der eigenen Bedürfnisse und Grenzen. A. Haltung für lösungsorientierte Kommunikation. Die basale Haltung für eine gelingende Kommunikation besteht aus zwei Bausteinen und drei Säulen. Die zwei Bausteine. Erste Grundannahme: Ich bin okay, du bist okay. Das bedeutet, dass ich mein Gegenüber als Person, als Mensch respektiere und schätze. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich alle Handlungen gutheißen muss. Handlungen kann und darf ich kritisieren, und darum geht es bei der lösungsorientierten Kommunikation. Ich spreche Umstände und Handlungen angemessen an, um eine gemeinsame Lösung herbeizuführen. Die zweite Grundannahme: Die Absicht des Handelns ist gut. Das bedeutet, dass ich immer zuerst unterstelle, dass etwas mit guter Absicht entschieden wurde oder mit guter Absicht getan oder unterlassen wurde. Ich gehe also immer von einer positiven Absicht des Handelnden aus. Ich bilde ausschließlich wohlwollende Annahmen. Die drei Säulen der Kommunikation: unbedingte Wertschätzung, empathisches Verstehen, angemessene Authentizität. Unbedingte Wertschätzung. Ich akzeptiere mein Gegenüber als ganze Person uneingeschränkt, ungeachtet dessen, ob ich mit den Äußerungen, dem Auftreten und dem Verhalten des anderen einverstanden bin. Ich unterlasse Bewertungen und Missbilligungen. Empathisches Verstehen. Ich nehme mein Gegenüber möglichst genau wahr, bemühe mich, seine subjektive Wirklichkeit zu erfassen. Ich wende mich zu, ich fühle mich ein in das, was mein Gegenüber bewegt, und ich nehme Anteil. Voraussetzung: ein aufmerksames Hinhören, Hinschauen und Hinspüren zum Gesprächspartner. Angemessene Authentizität. Authentizität ist die Übereinstimmung mit sich selbst in der Begegnung mit anderen. Wer authentisch ist, wird als Mensch transparent. Das lädt mein Gegenüber ein, sich ebenfalls echt zu zeigen. Authentisch zu sein heißt jedoch nicht, jedes Gefühl und jede Regung ungefiltert und unbeherrscht zu äußern. Erstrebenswert ist eine stimmige, selektive Authentizität. B. das Grundverständnis der gewaltfreien Kommunikation. Zitat: In der GfK gilt das Prinzip der Wechselseitigkeit. Das Bemühen geht dahin, sich selbst gegenüber achtsam und empathisch zu sein, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu ergründen und offen und aufrichtig auszudrücken, was einem fehlt und was man sich wünscht. Ohne Vorwürfe, Kritik, Zurechtweisungen, Zuschreibungen und moralische Urteile über andere Menschen und ihr Verhalten. Und das Bemühen geht ferner dahin, einen anderen respektvoll und empathisch zu begegnen, ihnen aufmerksam zuzuhören und Interesse für die Gefühle und Bedürfnisse aufzubringen, die sich hinter ihren Handlungen, auch hinter ihrer Aggression, ihren Vorwürfen und Urteilen verbergen. Alles, was ein Mensch tut, ist ein mehr oder weniger tauglicher Versuch, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Aus Hochsensible Mitmenschen besser verstehen von Ulrike Hensel, Seite 68. C. 4 bzw. 5 Schritte nach Marshall B. Rosenberg. Zitat: Die 4 Schritte sind ein Handlungskonzept, welches das Ziel verfolgt, menschliche Beziehungen in einer Weise zu entwickeln, dass die Akteure spontan und gerne zum gegenseitigen Wohlergehen beitragen. Aus Wikipedia Gewaltfreie Kommunikation. Erster Schritt: Beobachtungen schildern. Wir beschreiben die Situation bzw. das Geschehen neutral, ohne Deutung, Annahmen, Interpretationen und Bewertungen. Was ist tatsächlich geschehen? Was hören wir? Was sehen wir? Was hat die andere Person konkret gesagt, getan, das uns in unserer Lebensqualität einschränkt? Zweiter Schritt: Gefühle wahrnehmen. Wir nehmen unsere Gefühle wahr und drücken sie der Situation angemessen aus. Wie fühlen wir uns angesichts der Situation bzw. der Handlung des anderen? Im privaten Kontext zeigen wir vielleicht auch unsere Verletzlichkeit. Dies hilft bei der friedlichen Konfliktlösung. Im beruflichen Kontext benötigen wir nicht immer die nackte Wahrheit. Hier reicht es möglicherweise aus, ein "Ich bin irritiert" zu äußern, auch wenn das natürlich kein echtes Gefühl ist. Kleiner Exkurs: echte Gefühle. Echte Gefühle sind Angst, Stress, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Scham, Trauer, Ärger, Wut, Freude, Glück, Frust, Unzufriedenheit, Schuld, Einsamkeit und Gleichgültigkeit. Dritter Schritt: Bedürfnisse mitteilen. Gefühle sind wie Signale. Sie machen die Bedürfnislage sichtbar. Angenehme, freudvolle Gefühle weisen auf erfüllte Bedürfnisse, unangenehme, schmerzhafte Gefühle auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Gefühle regen uns an, uns um die Erfüllung unserer Bedürfnisse zu kümmern. Mit dem Aussprechen unserer Bedürfnisse steigt die Chance, dass sie erfüllt werden. Vierter Schritt: Bitte formulieren. Was kann unser Gegenüber unmittelbar tun, um zu unserem Wohlergehen beizutragen? Je klarer wir wissen und sagen, was wir uns vom anderen wünschen, desto wahrscheinlicher erfüllen sich unsere Bedürfnisse. Dabei äußern wir das, was sein soll. Wir formulieren Bitten in positiver, konkreter Handlungssprache. Bitten sind die Alternative zu Forderungen, die beim Gegenüber unweigerlich Abwehr und Widerstand erzeugen. Es ist an diesem Punkt wichtig, nicht auf einen bestimmten Lösungsweg festgelegt zu sein. Hier braucht es nun Verhandlungsspielraum, um auch die Bedürfnisse des anderen in den Blick und ernst nehmen zu können. Fünfter Schritt: Um gemeinsame Lösung ringen. Hier geht es nun auch ums Zuhören und Hinhören, wie der oder die andere die Situation erlebt hat und welche Gefühle und Bedürfnisse in der anderen Person stecken. Wir geben Raum und hören zu. Dann finden wir eine Lösung, die nach Möglichkeit für beide Menschen oder Parteien eine gute Basis der weiteren Zusammenarbeit oder auch des Zusammenlebens bietet. Wie jede Kunstform braucht auch diese Übung und den Mut, immer wieder von Neuem zu beginnen. Vielleicht denken Sie jetzt, ganz schön viel Aufwand, nur um mal Nein zu sagen. Stimmt. Und es lohnt sich. Das Nein zu dem Anliegen des anderen ist ja ein Ja zu sich selbst. Sich selbst genauso ernst zu nehmen wie das Anliegen des anderen. Es geht nicht um Egoismus, sondern um Selbstfürsorge. Grenzen zu wahren heißt nicht, Mauern zu bauen, sondern Räume zu schaffen für sich selbst und fürs Gegenüber, damit echte Begegnung miteinander möglich bleibt und man gleichzeitig gesund bleiben kann. Und wie immer gilt auch hier, Augenmaß nutzen, Balance herstellen und Dosis hinterfragen hilft uns, durch dieses herausfordernde Gewässer zu navigieren. Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker, hat ein Zitat dazu erdacht. Viele Menschen wissen gar nicht, wo ihre Grenzen liegen. Sie haben sie einfach noch nicht gesucht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Suchen und auch den Mut, sich mitzuteilen. Ganz herzliche Grüße, Ihre Annette Hempel.